Ich denke ja eigentlich immer, mit den ganzen technischen Geräten, E-Mails, Handy und so, müsste man ja eigentlich mehr Zeit haben, ne? Nachdem die Brieftauben jetzt abgeschafft sind. Aber irgendwie klappt das bei mir nicht immer. Ich muss sagen, ich bewundere die Leute, die sich eben ganz bewusst dem entgegenstellen, immer Schritt halten zu müssen. Zugegebenermaßen, bei mir klappt es nicht immer ganz so.
Dann hast du Glück, dass du heute hier bist, denn wir haben einen phänomenalen Gast da, Thorsten Hebel aus Berlin, und er will mit uns das Thema beleuchten: First Things First, weniger Chaos, mehr Ordnung. Was ist wirklich wichtig im Leben?
Ja, da werde ich wohl mal gut zuhören. Aber nicht nur ich habe Glück, sondern auch ihr habt Glück, denn unser Gast Thorsten Hebel ist letztes Jahr mit seinem Go Special unter die Top 4 der aller Go Special ever gewählt worden. Und ja, also wir sind sehr gespannt.
Jetzt wird er schon ein bisschen bleich bei so viel Lob. Jetzt wird der rote Teppich ausgewählt. Aber kein Wunder, Thorsten Hebel ist ein Multitalent, Sozialarbeiter, Theologe, Moderator, Kabarettist, Schauspieler. Wenn man so viele Jobs unter einen Hut bringen muss, dann ist man, glaube ich, prädestiniert, etwas über weniger Chaos und mehr Ordnung im Leben zu erzählen.
Ja, die alte Weisheit. Ordnung ist das halbe Leben. Aber was ist eigentlich die andere Hälfte?
Ich bin der Moderator. Diese Frage will ich gleich an Thorsten weitergeben. Komm mal bitte nach oben und überleg dir derweil die Antwort auf diese Frage. Schön, dass du da
Ja.
bist. Und genau, die
Dankeschön.
Ordnung ist das halbe Leben, heißt es. Was ist dann die andere Hälfte?
Naja, Unordnung halt.
Sehr schön.
Richtig.
Du bist ja auch Schauspieler, machst Kabarett, da muss man ja auch, ja, ich sag mal, kreativ sein, impulsiv sein. Da gehört ja also aus meiner Sicht auch immer so ein bisschen Chaos dazu. Wie ist das bei dir? Bist du so ein richtig ordentlicher Mensch, der Ordnung total in seinem Leben verinnerlicht hat?
Also ich denke schon. Ich mache mir also jeden Sonntagabend gehe ich die Woche so durch, mache mir einen Wochenplan, einen Tagesplan, einen Stundenplan,
Andere schauen Sonntagabend Tatort,
ja, das
aber.
mache ich während des Tatorts. Also,
Ah, okay.
und dann gebe ich das erstmal die Werte alle in eine Excel-Tabelle ein und meine Frau lässt dann so ein Diagramm ausdrucken. Nee, das Ganze machen wir noch mit Color Coding. Also ich plane auch die Momente, wo ich wütend werde. Und das ist schon, mache ich schon. Also muss ich sagen, Spaß natürlich nicht. Hallo.
Echt? Ich
Nein,
mach das so.
ja, ich weiß.
Das hab ich dir doch mal geraten.
aber ich glaube irgendwann, also ich kann mich super mit der Frau identifizieren, dieser Schweizerin, ja. Es geht mir am Arsch vorbei, ja. Das Problem ist, dass meine Mitmenschen da oft natürlich drunter leiden. Meine Frau beispielsweise ist wirklich total organisiert, ja. Und deshalb, Gegensätze ziehen sich an, erzähle ich gleich noch ein bisschen drüber. Aber ich bin so ein Kind des Augenblicks. Und zum Beispiel jetzt im Moment, ne, bin ich tatsächlich voll und ganz hier. Also ganz bei euch. Und hab kein, mein iPhone ist im Auto, das ist ausgeschaltet, ist mir scheißegal, wer jetzt anruft. Es gibt ja Leute, die jetzt während des Gottesdienstes noch ihr iPhone bedienen, habe ich gerade gesehen. Kleiner Scherz, Petra. Aber ja, also
Aber
ich bin Kind des Augenblicks
du hast
eigentlich.
jetzt schon das erwähnt, iPhone, Excel-Tabellen und, und. Es gibt ja ganz viele Sachen, die unser
Ja.
Leben eigentlich erleichtern sollten. Wir können
Genau.
überall E-Mails
Ah.
lesen, beantworten und, und. Segen oder Fluch, deiner Meinung nach?
Ja, also ich glaube, für mich ist es beides. Also da ich zu blöd bin, um die Sachen zu bedienen, mache ich das nicht.
Kein Digital Native.
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe wirklich Probleme. Ich habe so einen Mitarbeiter extra eingestellt, der sich mit so Sachen auskennt. Und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel ein Computerproblem habe, bevor ich da jetzt eine Stunde investiere und google, wie ist das Problem zu lösen, gehe ich zu dem, sage hier, Daniel, mach mal, ich habe keine Ahnung. Und mache in der Zeit was Sinnvolles, so eine Zigarette rauchen oder so. Ich bin überhaupt kein, auch mit Facebook und so, weißt du, wie oft du Nachrichten kriegst über Facebook und Twitter und Tumblr und SMS und WhatsApp. Boah, das nervt. Ich bin freundlich und antworte ab und zu auch, aber in der Regel nicht. Meine ich.
Okay.
Ne?
Okay. Schön, dass du uns aber antwortest. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar hast du ein sehr spannendes und erfolgreiches Jugendprojekt in Berlin.
Findest du?
Blue Box, ja. Ich war auf der Homepage.
Sag das nochmal, wie heißt es?
Blue Box.
Blue Box. Oh.
Wie heißt es denn?
Blue Box.
Ja, jetzt mache ich noch über meine Sprachfehler.
Nein, ihr seid doch cool hier.
Vor allem, sie ist also, ja gar nicht von hier. Ja.
Also, da arbeitest du aber viel mit jungen Menschen zusammen und aus deinem Gefühl heraus, wie gehen die denn mit diesem Thema Zeitdruck um, was wir jetzt auch so im Video gesehen haben? Es wird immer mehr, immer stressiger. Mhm. Wie ist das die junge Generation?
Also, ich glaube, das hängt von dem sozialen Umfeld ab. Also, beispielsweise im Prenzlauer Berg, da wo ich bin, wenn ich so in die Schule meiner Tochter schaue, die Kids, die haben ja mehr Termine als so manche Erwachsene. Ja? Das ist ja Wahnsinn, wie die schon verplant sind. Jeden Tag irgendetwas von Geigenunterricht über Fußball, über Schachclub, über was weiß ich, das Häkel für Fortgeschrittene und so. Und bei uns, da wo ich arbeite, in Lichtenberg, das ist doch eher so, dass die Kids zwar im Internet viel unterwegs sind, aber in der Regel wirklich sehr davon profitieren, dass wir diese Angebote machen und sich richtig darauf freuen und zahlreich und gerne kommen, weil das Einzige ist in einem Umfeld, wo ein richtig gutes, wertschätzendes, qualitatives Angebot ist. Und da habe ich den Eindruck, die kommen damit ganz gut klar und die freuen sich richtig darauf. Wir haben Kinder, die sind jeden Tag bei uns, von 15 bis 20 Uhr. Wir haben Kinder, die kommen ein- bis zweimal die Woche. Aber da ist das Thema Zeit noch nicht so im Vordergrund.
Aber für alle, die jetzt noch nicht auf der Homepage waren, so wie ich, kannst du noch mal zwei Sätze sagen, um was das Projekt auch geht?
Die Blue Box Berlin ist ein sozialkulturelles Projekt für Kinder und Jugendliche. Wir starten mit 5 Jahren, also bei den Kindern, nicht bei den Mitarbeitern. und das geht so bis 17, 18, dann können die wieder so nach dem Empowerment-Gedanken Mitarbeiter werden. Aber wir wollen durch kreative und künstlerische Methoden den Kindern Selbstwert und Anerkennung vermitteln und ihnen dabei helfen, ihr Leben zu gestalten. Also sie haben oft so eine passive, das Thema Zeit ja, so eine passive Grundeinstellung, ist doch eh alles egal, ich habe eh keine Zukunft, ich schaffe das nicht, hin zu einer aktiven Grundeinstellung, ich schaffe mein Leben, ich pack das und ich habe auch eine übergeordnete Wertvorstellung in meinem Leben. Da geht es um emotionale Kompetenzen, um soziale Kompetenzen und um eine Zukunftsperspektive, die über den Tod hinausgeht. Das ist die Blue Box Berlin.
Sehr cool.
Vielen Dank. Man merkt, du bist eine interessante Persönlichkeit. Wir sind sehr gespannt auf die Predigt, wie du auch das Thema Zeit mit Gott in Verbindung bringst. Gib Thorsten nochmal einen donnernden Applaus. Wirklich schön, dass du da bist.
Danke. Ja, nicht aufhören zu träumen, das ist manchmal gar nicht so einfach, finde ich. Aber um die Frage von dem ersten Interview ruhig nochmal aufzugreifen, wie lebe ich eigentlich mein Leben? Also ich bin jetzt heute Morgen, wie gesagt, nicht hier, um verschiedene Zeitsparmodelle vorzustellen oder Time-Management-Seminare zu halten. Das ist alles wichtig und gut und richtig, aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die solche Bücher lesen, eigentlich im Grunde genommen die Bücher gar nicht brauchen. Weil die Menschen, die sich aktiv um dieses Thema drehen und so ein Buch lesen, die haben die Selbstdisziplin, so ein Buch zu lesen. Die sind strukturiert genug, um so ein Buch zu lesen. Und die anderen bleiben nach 10 Seiten ungefähr stecken. Und das heißt also, ich habe selten Leute gefunden, die diese Time-Management- oder Zeitmanagement-Seminare buchen oder die Bücher lesen und die das dann wirklich beherzigen. Also habe ich selten gefunden, so Menschen. Es kommt darauf an, was für eine Grundstruktur du hast. Ich zum Beispiel habe irgendwann in meinem Leben gemerkt, ich wollte immer anders sein, als ich bin. Ich wollte immer eher so sein wie der Carsten. So ein bisschen, nehme ich an, strukturierter. Ich weiß, kenne ich nicht. Hoffentlich sage ich nichts Falsches. Das gibt's ja auch immer diese zwei Pole, ne? Dass es Leute gibt, die sehr strukturiert sind und sehr, ich nenne es immer zwanghaft. Und dann gibt's die anderen, die so eher so die Künstlermodus raushängen lassen und so, ja, ey, entspann dich mal und so, ey, bleib doch mal cremig, ey, nimm mir doch mal den Stock aus dem Arsch, ey, was soll denn das und so, ne? Und die beiden, die sind wie Feuer und Wasser. Die eine Gruppe wirft der anderen vor, boah, wie kann man so leben? Und das ist total unorganisiert, ist gar keine Ordnung drin und so weiter und so fort. Und die sind denen sehr suspekt gegenüber, ja, die können mit denen gar nicht selten zusammenarbeiten. Und dann gibt's die andere Gruppe, eher so, die so sagt, ja, ey, meine Güte, man kann sich doch das Leben zur Hölle machen. Du bist doch ein Sklave deiner Terminplanung. Du hast doch gar keine Zeit für dich selbst. Chill mal eine Runde. Der neue Kultspruch bei uns in der Blue Box von den Kids ist jetzt nicht mehr chill mal, sondern wenn so ein Kind irgendwas gemacht hat oder so, wo ich meine Ansage machen muss, sage ich jetzt, ey Pascal, sag mal, musste das sein, dass du dir die Tüte Pommes gegen die Wand wirfst oder so? Dann kommt, ey Alter, chill mal deine Basis, ey. Ja, chill mal deine Basis, so hätte man die Predigt heute auch nennen können. Auf welcher Basis stehst denn du eigentlich? Wie lebst du dein Leben? Und ich muss wirklich dazu sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass es Grundtypen gibt und unterschiedliche Biorhythmen gibt und unterschiedliche Facetten gibt. Und deshalb gibt es kein Patentrezept, wie man mit Zeit umgeht. Aber man kann einige Allgemeinaussagen machen und eine Allgemeinaussage über das Thema Zeit oder Ordnung ins Leben bringen. Das ist bestimmt, wie gehe ich mit der Zeit um, die mir Gott zur Verfügung stellt oder wenn man gerade nicht an Gott glaubt oder so, die man zur Verfügung hat. Also 24 Stunden am Tag hat jeder, das ist physikalisch erwiesen. Wie gehen wir denn damit um? Wie füllen wir diese Zeit? Und das hängt so ein bisschen mit Sport zusammen. Also jeder von uns würde wahrscheinlich sagen, grundsätzlich ist es gut, Sport zu treiben. Ob man jetzt spazieren geht, sich bewegt, das tut dem Körper gut, das tut der Seele gut. Sport treiben ist doch eigentlich, ne? Muss doch irgendwie, wissen wir alle. Aber wie viel tun es wirklich? Wie viel setzen das wirklich um und gehen zweimal die Woche joggen oder gehen ins Fitnessstudio? Angemeldet bin ich auch. Davon nimmt man nicht ab. Man muss auch hingehen. Das hat was mit Selbstdisziplin zu tun. Joggen gehen, ja, und dann nimmt man sich den Vorsatz, das erste 2, 3, 4, 5 Mal klappt es, solange das Wetter schön ist, dann fängt es an zu regnen und sagt man, ja, also ich kann jetzt auch noch mal ins Bett gehen eigentlich. Wie kaufe ich die Zeit auf? Nur weil du theoretisch erkannt hast, dass du in deinem Leben ein Zeitproblem hast, das heißt ein Problem mit Zeit hast, heißt es noch lange nicht, dass du die Lösung hast. Und mit Joggen habe ich so meine Probleme. Manchmal habe ich Phasen, da klappt das gut. Dann wieder habe ich so Phasen, da klappt es nicht gut. Und meine Frau, die ist sehr, habe ich vorhin schon gesagt, sehr ordnungsliebend und die geht alles so sehr kognitiv an. Die hat mir ein Buch geschenkt über Joggen. Die schreiben Bücher über Joggen. Ey, wie schwer kann das sein zu laufen? Also mal ganz, ist so, als wenn ich das Buch nicht lese, gehe ich dann irgendwie so joggen. Was steht da drin irgendwie so? Ja, sie müssen ein Bein nach dem anderen irgendwie, sie müssen atmen zwischendurch ganz wichtig. Ein Buch über Joggen, habe ich mir gedacht, wie bescheuert ist das? Am besten hat mir Kapitel 7 gefallen. Da ist beschrieben, was man macht, wenn man in der Nachbarschaft unterwegs ist beim Joggen und ein Hund hinter einem herläuft. Ich denke, hä? Da muss wieder jemand sein, der wahrscheinlich konzeptionell unheimlich stark ist. Der hat an alle Eventualitäten beim Joggen gedacht. Und hat ein Kapitel geschrieben, was passiert, wenn ein Hund hinter dir her ist. Und er sagte dann so, Körpersprache ganz wichtig. Und wenn der Hund dann kommt, muss man einfach sagen, Stopp! Ich bin gesagt, getan, unterwegs bei uns in der Nachbarschaft, lauf so ganz lockig, flocker. Also bis zum nächsten Dunkin-Donut-Job halt, nicht? So, plötzlich höre ich so hinter mir, wow, 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 wow. Ich denke so, oh krass, ich denke recht schneller, ne? Und ich kannte den Hund schon, aber ich drehe mich um. Und sagt, Stopp! Und das hat funktioniert. Der blieb wirklich stehen. Das Problem ist, der hatte nur 3 Beine. Und ich sehe den so stehen und der tilte so ganz langsam nach vorne rüber. Dann habe ich gedacht, Gott sei Dank habe ich das Buch gelesen, nicht? So geht man mit der Zeit am besten und am effektivsten um. Aber es gibt Dinge, die kannst du halt nicht planen. Joggen kann man vielleicht planen, aber dieser Begriff Zeit oder keine Zeit zu haben, der ist natürlich total bescheuert. Wir alle haben Zeit, das wissen wir, theoretisch gesehen, auf jeden Fall. Und es ist natürlich für mich auch gefährlich, über Zeit zu predigen, weil ich mein eigenes Leben, und das mache ich permanent natürlich, wenn ich spreche oder wenn ich predige, mein eigenes Leben hinterfragen muss. Thorsten, wie gehst denn du eigentlich mit diesem Thema um? Ich bin überzeugt, ich verdaddel ganz viel Zeit, aber irgendwie stehe ich auch inzwischen dazu und muss nicht der effektivste und effizienteste Mensch auf diesem Planeten sein. Da will ich gleich noch im zweiten Teil ein bisschen drüber sprechen. Aber erstmal, wo kommt Zeit oder dieser Begriff von Zeit eigentlich her, den wir heute haben? Die Uhr heißt ja auch Chronometer. Und der Kronos, ein alter griechischer Begriff, der war in der Mythologie sogar personifiziert nach diesem Göttervater Kronos. Und dieser Kronos, wer sich in der griechischen Mythologie auskennt, der hat all seine, also für alle Söhne und Töchter, die jetzt noch hier drin geblieben sind und nicht den Film gucken, ist nicht so schlimm, ist nur Mythologie, sind nur Geschichten, aber der hat all seine Kinder aufgefressen. Ja, ja, so hat man das früher gemacht. Hat all seine Kinder aufgefressen, weil er Angst hatte, dass sie ihm Zeit stehlen und sie ihm damit auch den Thron streitig machen. Das ist, also Mythologie ist sowieso eine Sache für sich. Ich lese das manchmal ganz gerne, weil ich so denke, ey, abgefahren, die müssen alle so bekifft gewesen sein irgendwie, die das geschrieben haben. Aber daher kommt dieser chronologische Zeitablauf, dieser Begriff Kronos. Und manchmal habe ich den Eindruck, auch wenn die Geschichte echt krass ist, könnt ihr mal Wikipedia lesen, auch wenn die Geschichte echt krass ist, aber das passiert genau heute. Man hat den Eindruck, dass die Zeit einen irgendwie auffrisst. Man steht morgens schon auf, oder mir geht's manchmal so, und denkt so, boah, was habe ich heute alles auf dem Zettel? Was muss ich alles erledigen? Und an manchen Tagen habe ich den Eindruck, egal wo ich hinkomme, ich bin zu spät. Man macht eben schnell das, dann hat man die nächste Besprechung, das nächste Meeting, dann ist eben noch Facebook und Twitter und dann kriegst du eine SMS und WhatsApp und man ist manchmal nur noch am Jonglieren. Und in diesen 24 Stunden wünschte ich mir, ach, hätte ich doch 30 Stunden Zeit. Und wenn ich 30 Stunden Zeit hätte, würde ich mir wahrscheinlich wünschen, 40 Zeit zu haben. Ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, das ist natürlich total Blödsinn. Wir empfinden es oft so, dass wir gehetzt sind. Wir empfinden es so, dass wir gejagt sind und dass wir buchstäblich aufgefressen werden. Zumindest in der modernen Arbeitswelt. Aber nicht nur in der Arbeitswelt. Ich habe verschiedene Freunde, die sind arbeitslos. Und selbst da macht sich dieses Phänomen bemerkbar, dass die den Eindruck haben, dass die Zeit sie auffrisst, obwohl sie weniger Termine haben. Aber dieses Bewusstsein, ich kann eigentlich nicht das tun, was ich gerne tun möchte. Und schlechtes Gewissen und dieses dauernde, so wie ich bin ich nicht richtig. Auch das hat etwas mit Zeit auskaufen und mit Wertigkeit von Zeit zu tun. Und ich kann es manchmal ganz schlecht ertragen, auch in Berlin, wenn ich dann so in die U-Bahn steige und sehe diese ganze Horde schlecht gelaunter Geschäftsmenschen da sitzen. Jetzt mal unter uns, ich weiß nicht, ob es in Frankfurt auch so ist, aber in den Gesichtern, da ist so dieses chronische bisschen so wie der dreibeinige Hund, ja. Nur, dass sie nicht nach vorne überkippen. Ja. Ich frage mich, was ist denn los mit uns? Ey Leute, wir gehören zu den 7% der reichsten Menschen der Erde. Zu den 7 von 100 heißt das, wenn man das mal hochrechnet. Und wir laufen rum, als wenn wir zu den 7% der letzten Menschen gehören. Reichtum und Ökonomie, habe ich den Eindruck, bringt nämlich genau diese Zeitglocke mit sich, unter der wir irgendwie funktionieren müssen. Und wenn man das durchdekliniert bis zum Schluss, ja, auch im Trailer bei Speed, da geht's doch genau um den Punkt, dass wir alle denken, je schneller wir arbeiten und je mehr wir machen und je mehr wir an Aufgaben bewältigen und je mehr wir an Management haben, auch an Selbstmanagement haben, umso erfolgreicher werden wir. Warum wollen wir erfolgreich werden? Weil wir glauben, dass davon am Ende des Tages unser Glück abhängt. Und alle Glücksforscher, die es auf dieser Welt gibt, alle Menschen, die mit sich im Reinen sind und in ihrem zeitzeitigen Leben sagen, das ist totaler Quatsch. Das wissen wir hier oben. Wir wissen das. Und trotzdem hetzen wir durch unseren Alltag und werden aufgefressen von diesem Kronos, von dieser Zeitmaschine. Da gibt es einen zweiten Begriff in der Bibel und der heißt Kairos. Und diese beiden Begriffe, einmal Kronos, wo es darum geht, gehetzt zu werden, einen Termin nach dem anderen zu kriegen und bestimmt zu werden von dem Ablauf, dem gelebten Ablauf der Zeit, gibt es den Kairos. Und das ist was ganz Interessantes. Der Kairos wird in der Bibel, gerade im Neuen Testament, immer da benutzt, wo Gott in einer bestimmten Art und Weise bei einem bestimmten Menschen einen heiligen Moment kreiert, wo ganz viele Umstände zusammenkommen. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus ausgerechnet zu der Zeit in der Weltgeschichte gekommen ist. Er hätte ja auch 2000 Jahre vorher, 2000 Jahre nachher, keine Ahnung. Und das Interessante ist, dass man davon im Kairos spricht, dass die Zeit reif war, dass die Zeit erfüllt war. Die Zeit war wie eine reife Frucht, dass Jesus kommt, um uns zu zeigen, was Leben bedeutet. Das Postsystem und das Nachrichtensystem war durch die römische Beherrschung absolut ausgebaut. Das Evangelium konnte sich schnell verbreiten in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Und innerhalb der ersten 100 Jahre sind von 2500 Christen geschätzt in Jerusalem 2,5 Millionen geworden. Wow, das ist mal ein Wachstum. Und das konnte nur zu diesem Zeitpunkt, in diesem politischen Vakuum geschehen. Das war der Kairos. Alles war richtig. Und dieser Kairos wird aber auch benutzt, und das finde ich das Spannendste, wenn jemand in Kontakt kommt mit seinen eigenen Gefühlen, mit sich selbst und plötzlich, um meine Kinder zu zitieren, seine Basis gechillt hat. Wenn er Gott begegnet, wenn er weiß, dass das, was du leben möchtest und das, was du tust, am Ende des Tages nicht an dir hängt, sondern wenn du Gott das abgeben kannst, wenn du dich verlassen kannst auf bestimmte Wertigkeiten, die Gott dir in dein Leben hineinspricht. Das nennt man Kairos. Kairos ist die gelebte Zeit, das ist der Augenblick, in dem wir da sind, wo wir hingehören und den Moment auch so wahrnehmen. Zum Beispiel könnte der heutige Morgen der bestimmte Kairos sein für dein Leben, wo was ganz Besonderes passiert. Ich habe kurz vorher bin ich angesprochen worden von Matthias, dem Schlafzeuger. Wo bist du, Matthias? Ganz kurz mal melden. Hier, wo? Da. Ne? Und er kam zu mir und sagte, hör mal, vor 12 Jahren oder so habe ich dich in Altenstadt getroffen, da hast du was Bestimmtes zu mir gesagt. Das war ein ganz besonderer Moment, das war ein Gebet, dass du hast es gesprochen, danach ist was Krasses in meinem Leben passiert. Das war ein ganz besonderer Moment, der mein Leben verändert hat. Das war der Kairos. Das war der Kairos, dass in Matthias' Leben in dem Moment ganz viel Wirken Gottes zusammenkam. Er bei sich war, er den Mut hatte, mit sich selber umzugehen, um dann sein Leben anders zu leben von diesem Zeitpunkt in einem anderen Bewusstsein. Es gibt bei der Frage, was wichtig ist und wie man mit der Zeit umgeht, von einem Rabbi, vielleicht hast du das schon mal gehört, eine ganz tolle Antwort. Da wurde ein Rabbi gefragt, wie er bei seinen ganzen Terminen, bei dieser ganzen Terminflut eigentlich trotzdem es schafft, bei sich selbst zu bleiben und ein erfülltes Lebensgefühl zu haben, Glück zu empfinden bei dem, was wir eigentlich tun. Und deshalb ist dieses Thema mir auch so wichtig. Und er sagte, wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich liebe, dann liebe ich. Und wenn ich bete, dann bete ich. Im Kairos sein, im Moment sein. Sich zu vergegenwärtigen, dass dieser Moment, den du jetzt gerade heute Morgen hier erlebst, niemals wiederkommen wird. Das ist was ganz Kostbares, was wir jetzt hier miteinander haben. Und jeder Moment unseres Lebens ist was ganz Kostbares. Und da erinnere ich wirklich an unsere Kinder, die das Leben im Moment leben und mit einem Stock, mit einem Stein, mit einer Szenerie, mit etwas, wo wir Erwachsene, wir sind so gepolt und geeicht, einfach durchschießen und das gar nicht mehr wahrnehmen. Das Kind lebt immer im Hier und Jetzt. Deshalb kann ein Kind auch nichts damit anfangen, wenn du sagst, ja, das machen wir gleich. Gleich, was ist gleich? Das sagt ein Kind nichts. Jetzt. Jetzt ist die Zeit. Jetzt bin ich bei ihr. Jetzt schenke ich dir meine ganze Aufmerksamkeit. Und ihr könnt euch auch bei den Abenden oder so sicher sein, auch ob es besser oder ob es die Top 4 sind oder Top 1 oder Top 125, ist mir sowas von Jacke. Ich gebe alles in dem Moment, wo ich zu euch spreche, möchte ich ganz bei euch sein, möchte ich ganz für euch transparent sein und ganz im Hier und Jetzt sein. Und da ist mir egal, ob ein Stau war und es ist mir auch egal, ob ich nachher wieder einen Stau reinfahre oder was weiß ich immer. Wir verbringen jetzt einen Augenblick zusammen, Zeit, der niemals wiederkommen wird. Warum ist Gold so wertvoll im Leben? Warum nicht Kieselsteine? Weil es so viel Kieselsteine gibt, aber nur so limitiert dieses Edelmetall Gold gibt. Warum ist Zeit so wichtig und so wertvoll? Weil dein Leben begrenzt ist. Weil du nur 70, 80, 90 Jahre hast, vielleicht nur 20, vielleicht nur 5. Ich weiß es nicht, aber diese Zeit, die wir haben, liebe Mitmenschen, liebe Brüder und Schwestern, das ist wertvoll. Das ist so wertvoll. Und wir geben die Zeit einfach aus den Händen. Lassen uns bestimmen, werden gelebt, werden betrieben, getrieben in diesem Leben, ohne bewusst da zu sein und berufen zu sein. Wenn ich bete, dann bete ich. Wenn ich liebe, dann liebe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Und er sagt zu seinem Fragesteller, und was machst du? Wenn du gehst, dann suchst du. Wenn du isst, dann rechnest du. Wenn du betest, dann denkst du. Wenn du liebst, dann prüfst du. Wir sind doch in Wahrheit immer schon irgendwo anders. Und nicht im Hier und Jetzt. Ich hatte in Hannover mal eine Begegnung der dritten Art. Da habe ich eine Fernsehsendung aufgenommen. Der Producer, der heute bei QVC arbeitet, ist auch eine Ironie des Schicksals, hat mich aus dem Wagen rausgeschmissen, weil er redete mit mir und ich habe gleichzeitig mein Handy gecheckt. Und er bremste an der Hauptkreuzung und sagt, weißt du was, du hörst mir nicht zu, du verschwendest meine Zeit, raus. Und ich sage, hey, es regnet, ja, sag raus. Das war eine Lektion, die habe ich mein Leben lang behalten. Ist schon ein paar Jahre her. Ich habe das nie selber gemacht, dafür bin ich zu wertschätzend. Aber gedacht habe ich es oft. Ne? Zum Beispiel, wenn der Schaffner mich kontrolliert im Zug, du verschwendest meine Zeit, raus. Ne? Hätte ich gerne mal gesagt oder so. Ne? Das Problem bei unserer Zeit ist, dass unsere Zeit ist Geld, das sagen wir Deutschen. Ja, Zeit ist Geld und das sagt sehr viel über unsere Zeitkultur und über unsere Prioritäten aus. Denn ich möchte eine These aufstellen, dass die Ökonomie und die Zeit, die wir in Ökonomie pumpen, dass da ein Paradigmenwechsel im Grunde genommen vonstatten gegangen ist. Ohne dass ich das romantisieren möchte, aber vor 20, 25 Jahren war die Ökonomie noch für den Menschen da. Und heute glaube ich manchmal, dass der Mensch für die Ökonomie da ist. Wachstum ist die Prognose, das müssen wir alle erreichen. Und wer Wachstum als Wirtschaftsziel ausgibt, muss sich nicht wundern, wenn wir alle diesem Wachstum immer hinterherhecheln. Und wenn deine Zeit nur, auch für deine Firma, wenn du immer abrufbar bist, wenn du effizient sein musst, dann bist du im Moment nicht mehr bei dir, sondern bei irgendwelchen höher gesteckten Zielen. Ich glaube, dass dieser Paradigmenwechsel auch abzulesen ist bei der Art und Weise, wie sich Gesellschaft formuliert. Also 1985 beispielsweise hat ein durchschnittlicher Vorstand der notierten DAX-Unternehmen ungefähr 20 Mal mehr verdient als die Arbeitnehmer, die er beschäftigt hatte in seiner Firma. Im Durchschnitt 20 Mal mehr. Heute im Jahr 2014 sind es 250 Mal mehr als der Arbeitnehmer. 250 Mal mehr. Da ist die Relation verloren gegangen, finde ich. Und Ökonomie und die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft gestalten, hat was damit zu tun, wie sich der Begriff Zeit durchdekliniert in dein Leben. Wenn du den Zeitgeist um dich herum hast, hast du was, da bist du was. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Und da ist doch ganz klar, dass du immer schneller, höher, weiter musst. Dass du diesem Termindruck irgendwie nachgeben musst. Ist doch ganz klar, wenn Erfolg zum Maxim unserer Gesellschaft wird, dass du hechelst und machst und tust, um deinen Wert für dich zu behalten. Aber der Kairos sagt was anders. Der Kairos sagt, Glück empfindest du ganz selten in dir, aber niemals außerhalb von dir. Glück und glücklich sein passiert ganz selten in dir, aber niemals, never, ever, ever außerhalb von dir. Und es geht im Leben darum, die Priorität und die Ordnung zu finden, dass du erstmal bei dir wieder landest, bei dir bist, dass du dir Orte schaffst, Momente schaffst, Rituale schaffst, wo du dir selber begegnen kannst und im besten Fall in dir auch Gott begegnen kannst. Und jetzt kommt die Gesetzmäßigkeit, die Gott dir in dein Leben spricht. Und da passiert auch ein Paradigmenwechsel, aber nicht den ökonomischen Paradigmenwechsel, sondern den Wechsel, den Gott dir in dein Leben hineinspricht. Und ich finde das ganz interessant, wenn die Verwendung der Zeit, wenn das Reich Gottes anbricht in der Bibel, da heißt es zum Beispiel im Neuen Testament, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehret um, ändert eure Sinne, ändert die Art und Weise, wie ihr lebt, und glaubt an die frohe Botschaft. Glaub doch mal daran, dass Gott für dein Leben sorgt. Glaub doch mal daran, dass sich alle Sorgen in die Zukunft gar nicht rechnen. Sorge dich nicht um den morgigen Tag, sagt Jesus, sondern der heutige Tag, der hat schon Sorge. Ich bin jetzt bei dir und im Jetzt möchte ich dir begegnen, nicht in morgen und übermorgen. Sei doch jetzt mal ganz hier bei dir. Das übrigens nennt man eben auch stille Zeit. Sich morgens die Zeit zu nehmen und sich bewusst zu machen, dass dieses Leben kurz ist. Sich bewusst zu machen, dass das, was du lebst und das, was du bist, niemals so in der Form wiederkommt, wie du es jetzt erlebst. Und das Schlimmste wäre, ganz ehrlich, wenn wir am Ende unseres Lebens auf unser Leben zurückblicken und sagen, boah, ich hatte viele Termine. Ich war vielleicht erfolgreich. Ich habe vielleicht viel Geld verdient, weil ich mich der Ökonomie unterworfen habe. Hast du was, dann bist du was. Aber am Ende des Tages bist du hier leer und fragst dich, habe ich vielleicht mein Leben verschwendet? Habe ich vielleicht die falschen Prioritäten gesetzt in meinem Leben? Sterbe ich vielleicht als unglücklicher Mensch und habe so viel Reichtum einfach verschwendet? So viel Beziehungen einfach nicht gelebt? So viel Menschen einfach nicht wirklich getroffen? So viele Möglichkeiten, mich selbst lieb zu haben und selbst bei mir zu sein und diesen Frieden zu spüren? Darum geht's doch bei dem ganzen Glauben, bei dem gesamten Neuen Testament, in der gesamten Bibel geht es immer darum, dass Gott dir einen Frieden gibt in dein Leben, über unsere Vernunft, über unser kognitives Betriebssystem hinaus, den wir nicht verstehen. Und dieser Frieden, das ist der Frieden, wenn du genau da bist, wo Gott dich gerade haben möchte. Und er möchte dich genau da haben, dass du in Kontakt bist mit dir selbst und endlich mal deine Basis chillst und sagst, ja, Herr, hier bin ich. Sprich du mal zu mir. Ich bin mal ruhig. Ich bin mal empfänglich. Ich möchte mich konzentrieren auf das, was du mir zu sagen hast. Wer weiß, vielleicht klingt das für den einen oder anderen viel zu spirituell. Aber darauf kommt es doch an, dass wir darauf achten, die Zeit Gottes aus seiner Hand zu nehmen. Die Zeit Gottes zu erleben als heilige Zeiten, als besondere zu Zeiten. Hagios, heilig, der Begriff in der Bibel heißt ja nichts anderes als besonders, special. Ich glaube auch nicht, dass wir es hinkriegen, ein Leben zu leben, wo wir fortwährend in einer Transzendenz schweben und denken, oh, ich bin gerade bei mir. Darum geht's mir heute nicht. Das Leben ist so, wie es ist. Lass uns nichts vormachen. Aber Zeiten einzubauen, wo wir immer wieder uns erden und synchronisieren mit der Wahrheit über unser Leben und uns nicht vormachen lassen von dem Zeitgeist und von all den anderen, von Werbung, dass du funktionieren musst. Nein, du musst nicht immer funktionieren, denn dazu bist du nicht gemacht. Du bist gemacht, um Frieden zu haben, gemacht, um Glück zu haben, gemacht, um mit deinem Schöpfer in Kontakt zu treten. Und manchmal kommt mir das Leben so vor, wie wir das Leben, ja, wie so ein Handy oder so. Da gibt uns Gott quasi so ein Handy, das Leben, und da sind ganz viele Features dran. Da sind ganz viele, da ist ein Taschenrechner drin und verschiedene Apps drin und da ist ein Videoapparat drin und ein Fotoapparat drin und du kannst alles Mögliche mit deinem Handy machen, aber gemacht ursprünglich ist es zum Telefonieren. Ursprünglich, das wissen viele nicht. Aber der Sinn von einem Telefon ist zu telefonieren. Dazu brauchst du ein Netz. Und wir gehen manchmal mit unserem Leben so um, dass wir rumdaddeln und machen und eine App nach der anderen, 5 gleichzeitig. Aber wir telefonieren nicht mehr. Wir bekommen gar kein Netz mehr. Wir nehmen gar keine Beziehung mehr auf zu unserem Schöpfer. Und das ist der Sinn deines Betriebssystems. Von all dem, was du lebst in deinen ganzen Apps im Leben, ist es, Kontakt zu kriegen mit deinem Schöpfer, im Kairos zu leben und diesen Moment zu spüren und zu erleben, dass Gott dir ganz persönlich begegnen will. Ihr merkt, ich werde so leidenschaftlich, weil ich glaube, dass wir hart darum kämpfen müssen, in dieser schnelllebigen Zeit Gott zu begegnen. Und wer das einmal erlebt hat, wie Matthias zum Beispiel diesen Kairos erlebt hat, wo Jesus ihm begegnet ist und wo es manchmal den Eindruck hat, dass die Zeit stillsteht und da geht's nur um dich, brutto, so wie du bist, mit allem, was dich ausmacht. Das ist der Kairos, den Gott möchte für unser Leben. Und du kannst so eine Kraft daraus schöpfen. Auch eine Kraft übrigens für den Kronos, unsere Termine und all das. Wir leben unser Leben anders, wenn wir unser Leben im Bewusstsein Gottes leben. Und diese heiligen Zeiten, die passieren nicht einfach. Die passieren dir nicht. Die heiligen Zeiten, dieser Kairos, das passiert nur dann, wenn du dich selber dafür entscheidest. Nur durch dich kann dein Leben sich ändern. Nur durch dich und deine Entscheidung kannst du diesen Moment, diesen Kairos erleben in deinem Leben, wenn du in Kontakt bist mit dir selbst und mit deinen Gefühlen und dem Hier und Jetzt und am Ende mit Gott. Ich glaube, dass Johannes, der Jünger, das ganz schön gut gelebt hat im Neuen Testament. Da sind ja verschiedene Jünger. Das ist einmal der Petrus, ne, der immer so, also ich bin eher so wie Petrus, ja, so ein Haut drauf, irgendwie so ein Yo, kein Plan von nix, aber immer vorne weggehen, weißt du? So ein bisschen Terre, so der Benjamin Blümchen unter den Jüngern, weißt du, irgendwie so, oh, und ja, wir machen das, ne? Und Jesus geht da vorne weg, immer so. Kennt ihr diese Kinderbücher, diese Käste-Kurt-Kinderbücher? Finde ich immer ganz klasse, weißt du, Jesus so kein Hals, viereckig so ein bisschen und geht immer ganz vorne weg und die Jünger gehen immer hinterher. Und Jesus macht dann so ein Wunder, ne? Und der Petrus immer, ja, Jesus, und ich bin bei dir, und da ist er doch nicht dabei und sagt, ja, aber jetzt nehme ich ein Schwert und schlag dein Ohr ab und pff, Aktionismus pur. Und da gibt's einen Jünger, der heißt Johannes. Und da steht ganz oft, das ist der Jünger, den Jesus liebte. Und da steht auch, dass dieser Jünger ganz viel Zeit, klingt jetzt für manche komisch, aber ganz viel Zeit an der Brust von Jesus verbracht hat. Also der hat da nicht genuckelt oder so, sondern er hat, das war in der Kultur so üblich, dass man, wenn man eine intensive Freundschaft pflegt, da hat man oft so den Kopf auf die Brust gelegt. Das sieht man übrigens in asiatischen Ländern ganz oft auch noch so, dass man viel, auch die Männer viel mehr Körperlichkeit leben. Ne? Und der hat den Herzschlag Jesus. Das war der schönste Ort. Der schönste Ort für Johannes war zu hören, wie der Herzschlag von Jesus ist. Und deshalb konnte der sein Evangelium, glaube ich, auch so liebevoll schreiben. Der Punkt bei Johannes ist immer, da geht's um Liebe, 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 Liebe. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist die Quintessenz? Du sollst Gott, den Herrn, lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben. Du sollst dich selbst lieben. Das ist das, worauf es ankommt am Ende deines Lebens. Und wenn Gott dich irgendwann mal fragt, was hast du aus deinem Leben gemacht, meint ihr wirklich allen Ernstes, der guckt eure Kalender an oder eure Timeline bei Facebook, um zu sehen, was ihr alles gemacht habt? Das interessiert den nicht. Der will wissen, wer du bist. Der will wissen, hast du dich eigentlich lieb gehabt? Hast du eigentlich gesehen, wie dieses Handy funktioniert und wozu du dein Leben überhaupt bekommen hast. Nämlich im Hier und Jetzt zu sein, ein Netz zu bekommen zu dem Allermächtigsten und Beziehungen zu pflegen, Kommunikation zu betreiben mit dir selbst und mit deinen Mitmenschen. Und das bedeutet für viele von uns, dass wir Nein sagen lernen müssen. Nein, alles auf einmal tun zu wollen. Nein dazu, Ablenkungen zuzulassen. Fernsehen, Facebook, keine Ahnung, was es alles gibt. Immer dabei sein zu wollen und nie der Letzte sein zu wollen. Nein dazu. Du musst nicht überall dabei sein. Nur auf Druck hinarbeiten. Es gibt so viele Leute, und da sind meistens übrigens die Kreativen, die sagen, du, ich kann eigentlich nur unter Druck richtig gut arbeiten. Die haben 6 Monate Zeit, um eine Hausarbeit zu schreiben. Und in den letzten 6 Wochen, da sind die sowas von im Stress, schlafen keine Nacht, sind... Und sie sagen, ja, ich brauche das, ich brauche den Druck. Ja, kann ja sein. Aber glaub mir, die anderen brauchen dich da nicht. Weil du bist ja meistens nur noch stählig. Einfach mal relaxter an die Sache ranzugehen und wirklich nicht nur auf Druck arbeiten zu können, sondern sein Leben da mit einer Entscheidung umzugestalten. Du hast es in der Hand. Und erzähl mir nicht, ich habe so einen Termindruck oder so. Du machst doch deine Termine. Du kommst doch nicht auf der Welt mit einem Portfolio, wo steht, okay, du musst aber 337.000 Termine machen. Du kommst auf die Welt mit einer Seele und mit dem Herzen, mit Augen, mit allem Möglichen hat Gott dich ausgestattet, um glücklich zu werden und Beziehungen zu leben und zu lieben. Deshalb bist du auf der Welt. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Da glaube ich ganz, ganz bestimmt dran. Das würde unserer Ökonomie übrigens auch gut tun, wenn wir immer mehr Wert in Wirtschaftlichkeit, auf Beziehungen und auf Wertschätzung legen. Nur Perfektes gut zu finden, sagt Nein dazu. Du darfst auch nicht Perfektes abliefern. Mal ganz im Ernst. Hat Gott auch gemacht. Guck uns an. Und wenn Gott das kann, kannst du das auch. Du musst nicht Perfektes abliefern. Entspann dich doch mal. Hab doch mal Mut zur Lücke. Chill mal deine Basis. Immer Zeit zu haben für andere, aber nie für dich selbst. Auch das ist manchmal so eine Christenkrankheit. Die haben für alle und jede andere Geschichte Zeit, aber für sich selber haben sie keine Zeit. Und alles allein machen, ja, siehst du wohl. Aber alles allein machen zu wollen, nach dem Motto, du traust den anderen nichts zu und du kannst auch gar nicht delegieren, damit du mal Zeit für dich hast, auch dazu ein klares Nein zu finden. Es gibt viele tolle Tipps. Die kann man ganz bestimmt in ganz vielen tollen Foren im Internet nachlesen. Mir geht es darum, dass wir das Grundparadigma wieder in Ordnung bringen bei uns im Leben. Und das bedeutet der erste Schritt zur Ordnung. Wofür lebst du denn eigentlich? Bist du ein Getriebener oder ein Berufener? Und wenn du ein Berufener bist, dann lebst du im Kairos und erlebst Gott in deinem Leben, in deinem Herzen und in deiner Beziehung. Und aus dieser Kraft heraus kannst du auch andere Aufgaben bewältigen. Und ich habe das oft erlebt, dass ich die Zeit, die ich investiert habe in stille Zeit, die Zeit, die ich investiert habe in Meditation, ich nenne es einfach mal so, Stille zu haben vor Gott, mal zu hören, was er mir zu sagen hat, da kommt man so zur Ruhe. Und manchmal, wenn ich dann aus meinem Büro rauskomme, meine Frau fragt mich manchmal, bist du verliebt? Ja, weil ich da so strahle, weil ich eine Begegnung mit Gott hatte, der mir wieder versichert hat, Thorsten, alles ist gut. Ich habe die Kontrolle über dein Leben. Entspann dich. Alles ist gut. Und ich habe dich übrigens lieb. Und dann gehe ich mit einem ganz anderen Bewusstsein in dieses Leben hinein. Ich glaube, die Zeit, die du an dieser richtigen Stelle als Priorität Nummer eins, als First Things First investierst, die wird dir gut geschrieben auf alle anderen Termine, die du hast. Ist genauso, vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon mal gemacht, wenn man tatsächlich so den berühmten Zehnten gibt, das stimmt ja gar nicht mehr heutzutage. Also wenn man die Bibel richtig liest, dann heißt es ja nicht, dass man den Zehnten geben muss für die Gemeinde seines Geldes. Man kann auch mehr geben, ja. Ist gar kein Problem. Aber oft ist es so, das Geld, was du den Schwächeren, den Ärmeren, deiner Kirche, deiner Gemeinde gibst, das fehlt dir nicht. Sondern es kommt auf mysteriösen Arten und Weisen immer wieder zu dir zurück. Gott lässt sich nichts schenken. Der investiert in dich. Da, wo wir geben, da hast du plötzlich das Wunder von Zeit. Da, wo du die Stunde nimmst für Gott, da hast du plötzlich eine ganz andere Qualität, wie du deine Termine und Beziehungen leben kannst. Das ist ein Wunder. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber anscheinend scheint er wirklich der Herr der Zeit zu sein. Ich möchte zum Schluss einige Tipps im Umgang mit diesem Kronos, mit diesem fressenden Zeitgeist, der uns so umgibt, einfach mal weitergeben. Und das sind einfache Tipps. First things first, Prioritäten setzen, bedeutet wirklich, dass du dir erstmal bewusst wirst, was bist du eigentlich für ein Typ. Wenn du eher so bist wie meine Frau, also so ein sehr strukturierter, planender Mensch, dann ist das leichter für dich und einfacher für dich, diese Zeitpunkte einzuplanen in deinen täglichen Ablauf. Du hast es allerdings schwerer, diese Zeiten sinnvoll auszufüllen, weil du mit deinen Gedanken so oft wie Antennen überall ausgestreckt bist. Und das ist eine Trainingssache, wirklich dann bei dir zu sein. Meditative Übung zu machen, Gebete zu sprechen, Psalmen zu lesen. Bitte, 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 versuch das mal. Und du wirst sehen, wie dich das bereichert. Da kann man nachsüchtig werden nach diesen Zeiten. Da kann man nachsüchtig werden, diese Qualitätszeit mit Gott spirituell zu erleben. Bist du ein anderer Typ? Bist du eher so, ich sag mal jetzt nicht so organisiert, aber lebst mehr im Moment? Dann musst du umso mehr planen, dass du diesen Zeitpunkt erwischst. Ich zum Beispiel kann das tatsächlich gut am Morgen machen. Da bin ich noch ganz gechillt und ganz ruhig. Abends funktioniert das nicht für mich. Manche Menschen haben aber am Abend ihren Zenit ihrer Leistungsfähigkeit und merken auch, da bringt es mir am meisten. Welchen Biorhythmus hast du? Was bist du für ein Typ? Das musst du für dich selber rausfinden. Wichtig ist, dass du das machst. Dass du dich entscheidest, ja, ich versuche das mal. Einmal am Tag, 5 Minuten, 10 Minuten der Zeit zu nehmen, um Gott zu begegnen. Still zu sitzen, die Augen zuzumachen, dich selber auszurichten nach seiner Wahrheit und so einen Datentransfer, so eine serielle Schnittstelle zu haben, wo dein Betriebssystem wieder runterkommt und die richtigen Parameter ganz neu überarbeitet werden. Das hilft dir in deinem Leben, deinen Lebenssinn und dein Glück zu finden. Und das Letzte, dass wir einfach unsere Wochenstrecke tatsächlich so ein bisschen abfahren mal. Was kommt eigentlich auf mich zu in der Woche, am Tag? Und glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, ich bete oft für die Menschen, von denen ich weiß, dass ich denen begegnen werde an diesem Tag. Ich setze mich morgens kurz hin, überlege, wie sind meine Termine, und dann bete ich für die Menschen, denen ich im Beruf begegne. Ob es die Jugendamtstante ist oder irgendwo ein Stiftungsvorsitzender oder in irgendeiner Firma oder die Kinder, mit denen ich arbeite. Ich bete für die Menschen vorher, bevor ich sie treffe. Nicht notwendigerweise, weil es sie verändert, obwohl das beim Gebet auch sein kann, aber es verändert mich vor allem. Ich trete der Person schon ganz anders gegenüber, weil ich weiß, ich habe schon wirklich gebetet heute. Ich habe schon Zeit investiert für euch, weil ich gebetet habe, dass Gott euch segnet, dass Gott euch bereit macht, dass Gott euch einfach den Boden, den Acker, auf den das Wort Gottes fällt, hoffentlich ganz geschmeidig macht, damit die Wurzeln tief greifen können. Das verändert dich, indem du so mit deiner Woche und mit deiner Zeit umgehst. Und es verändert auch dich, dass Gott dir in dieser Synchronisation sagen kann, dass du geliebt bist, brutto, so wie du bist, mit deiner gesamten Geschichte, auch mit den ganzen Dingen, die gerade krumm sind, dass du berufen bist, dass jemand Dinge tun kann, aber niemand kann die Dinge so tun, wie du sie tust. Das musst du auch wissen. Du bist ein spezieller Mensch für Gott. Nicht einfach ein Massenprodukt oder ein Massenphänomen. Gott will eine ganz individuelle Beziehung zu dir aufbauen. Und du bist aber auch, und Hand aufs Herz, ersetzbar. Auch das gehört zur Synchronisation mit der Wahrheit in der Stille dazu. Man denkt manchmal, wenn ich die Termine nicht wahrnehme und ich bin ja ach so wichtig und ich führe doch meine Firma und ich bin doch der, oh, und wenn ich da nicht hinfahre und wenn ich die Predigt nicht halte und wenn das nicht. Soll ich dir mal was sagen? Wenn du einen Herzinfarkt hast, wegen Burnout oder sonst irgendwas, dauert das gefühlt 3 Tage, da bist du vergessen. Dann übernimmt jemand anders. Die Welt tickt doch weiter, auch wenn du nicht mehr da bist. Für wie wichtig nehmen wir uns manchmal? Und wenn wir das kapiert haben, dann leben wir anders. Ich möchte, also dieser Punkt ist mir besonders wichtig. Ich hatte vor 1,5 Jahren Burnout oder so, kurz vor dem Burnout. Und da bin ich 7 Tage nach Rügen gefahren, war ganz alleine, es war -10 Grad, alles war gefroren. Und ich bin dann von morgens bis abends am Strand entlang gelaufen, richtig dick eingepackt. Und ich war so leer und so, ich konnte gar nicht beten. Aber ich habe mir so gedacht, ich setze mich mal diesem Meer aus und versuche den Rhythmus, ich habe einfach nur immer nur geschrien zu Gott oder wie auch immer. Und irgendwann nach 7 Tagen hatte ich meinen ersten ruhigen Moment wieder, wo ich den Eindruck hatte, jetzt bist du wieder im Hier und Jetzt. Jetzt bist du wieder da, wo du hingehörst. Jetzt kannst du Gott begegnen. Jetzt kannst du wieder was für dich rausziehen. Ich war kaputt, weil ich mich habe kaputt machen lassen von mir selber, weil ich so viele Termine gemacht hatte, die im Grunde genommen gar nicht wichtig waren. Nimm dich doch selbst nicht so wichtig. Wenn du zusammenklappst, das ganze System läuft weiter. Und das ist das Schmerzliche manchmal zu sehen. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Auch das kann sehr heilend sein, für den Kairos und Gott zu begegnen. Ja, ich glaube, dass diese Entscheidung dir niemand abnehmen kann. Ich glaube aber auch, dass die Dinge zu dir kommen und dass du nicht immer zu den Dingen laufen musst. Dass, wenn es darauf ankommt, wie unsere Zeit nach den wichtigen Kriterien bewerten sollten. Und ich möchte zum Abschluss eine Geschichte erzählen, wo ich nochmal neu gemerkt habe, wie wichtig Zeit ist. Ich habe das ja beim letzten Mal, wo ich hier war, da ging es meinem Vater, glaube ich, schon nicht so gut. Mein Stiefvater, muss ich dazu sagen, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 3 Jahre alt war. Ich bin dann mit einem Vater aufgewachsen, der nicht meiner war, mein leiblicher Vater, der dann einige Zeit später kam, von dem ich sehr viel gelernt habe. Leider hat mein leiblicher Vater den Kontakt mit mir jetzt nicht so gut gepflegt. Aber das war so mein Bezugspunkt. Und der Manfred ist gestorben jetzt fast vor einem Jahr. Und ich war unterwegs auf einem wichtigen Dienst. Ich hatte so eine ähnliche Vortragsreihe wie hier und dann wird ja Werbung gemacht und dann wird ja der Thorsten Hebel kommt und er hat angeblich wichtige Sachen zu sagen und so weiter. Und ich hatte innerlich das Gefühl, fragt mich nicht warum, in der stillen Zeit sagt Gott so zu mir, oder wer, ich nenne es jetzt mal Gott, für mich war das Gott, Thorsten, fahr nach Gummersbach, besuch deinen Papa. Und ich wusste, dass er auf Station liegt, also in so einem Hospiz. Er hatte Krebs. Und aber die ersten Prognosen waren ja, er hat noch ein paar Monate. Also es war jetzt nicht so, dass er... Und ich hatte den Eindruck, auf was hörst du denn jetzt? Das sind Leute, die haben eine Veranstaltung geplant mit mir. Die haben sich monatelang vielleicht darauf vorbereitet. Und da kann ich nicht einfach sagen, Leute, ich bin jetzt mal einen Tag weg. Mach den Abend mal ohne mich. Geht doch nicht. Ich bin doch wichtig. Gott kann doch ohne mich gar nicht wirken hier. Ja, geschissen. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Manchmal sind Dinge wichtig und dann musst du das tun. Und ich habe meine Frau angerufen, die hat gesagt, komm, ich komme in Berlin vorbei, ich hole dich ab und wir donnern jetzt 580 Kilometer nach Gummersbach, weil ich habe das Gefühl, wir müssen dahin. Frag mich nicht warum, ich wusste, dass wir dahin müssen. Und so habe ich es auch gemacht, ich habe den Veranstalter gesagt, ich bin heute Abend nicht da, ihr müsst einen Ersatz finden, sie müssen predigen. Wie soll, war auch ein Pfarrer, ne? Ich sag, wie soll man das denn machen und so weiter und so fort. Ich sage, keine Ahnung, Sie sind Pfarrer, habe ich gesagt. Ne? Sie haben das wahrscheinlich schon mal gemacht. Und da geht die Welt von nicht unter, ich muss das jetzt machen. Das hat meinen Ruf als zuverlässiger Sprecher jetzt nicht unbedingt gefestigt, aber der Moment war ein heiliger Moment, das war der Kairos, das wusste ich. Und ich fahre nach Gummersbach und ich komme da an, es war mittags 13.30 Uhr in Bergneustadt in einem Seniorenheim und er lag da und meine Schwester war da, meine Frau war da, meine beiden Kinder waren in Berlin geblieben, ich hatte Gott sei Dank einen Babysitter organisieren können und ich komme da an um 13.30 Uhr und ich habe alle anderen rausgeschickt und ich habe mit dem Mann dann noch den Psalm 23 gelesen. Ich habe ihm gesagt, das war mir so wichtig, dass ich nochmal sage, wie viel er mir bedeutet hat. Ey, wie oft sagen wir einander nicht, wie viel wir bedeuten? Warum habe ich meinem Stiefvater nie gesagt, ja, Schwiegervater sage ich das irgendwann mal, aber meinem Stiefvater nie gesagt, wie viel er mir bedeutet. Warum muss ich das auf dem Sterbebett erst tun? Und ich habe ihm gesagt, was ich von ihm gelernt habe. Und ich habe ihm gesagt, wie dankbar ich bin. Und ich habe ihm gesagt, dass ich so bereichert worden bin, dass er gelebt hat und was er mir alles mitgegeben hat. Und er konnte nicht mehr reden. Und es läuft eine Träne aus seinem Auge raus. Und ich nehme ihn und küsse ihn auf die Stirn. Und er stirbt. In meinen Armen. In dem Moment. Ich habe noch nie erlebt, wie ein Mensch stirbt. Und es war ein heiliger Moment. Ey, welcher andere Termin wäre wichtiger gewesen als dieser? Zu hören darauf, was Gott von mir möchte. Ich bin so dankbar, dass ich da war, als er gestorben ist. Und ich hatte den Eindruck, er hat auf mich gewartet. Ich hatte den Eindruck, dass er gesagt hat, ich sterbe nicht, bevor der Thorsten kommt. Und das war unser Moment. Das war unser Kairos, der heilige Moment. Ich bin so dankbar dafür, dass ich ihm das nochmal sagen durfte. Siehst du, ich habe keine Ahnung, wie du heute hier bist, heute Morgen. Vielleicht war der ein oder andere Gedanke dabei, den du inspirierend fandest. Aber am Ende deines Lebens kommt es darauf an, wie sehr du geliebt hast und nicht, was du alles getan oder gemacht hast. Das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, dass du funktionieren musst. Es ist keine Lüge, dass der lebendige Gott dich ohne Ende liebt und dass es in diesem Leben um Beziehungen geht, um Liebe geht, dass wir einander sagen, was wir füreinander empfinden und dass wir dankbar sind. Auch das wird ein Thema sein bei dem Oktoberfest. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Wir bleiben einfach sitzen. Vater, Schöpfer, du hast uns gemacht. Du kennst uns alle. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch die Reihen gehst und uns berührst, uns zeigst, wer du bist, uns zeigst, dass du ganz bei dir bist. Ich bin, der ich bin, hast du gesagt. Und Gott, wir sehen uns danach, der zu sein, der wir sind, die zu sein, die wir sind, im Hier zu sein, im Jetzt zu sein, im Kairos zu sein und das ganz neu zu erleben, dass wir nicht die Summe der Termine sind, nicht der Erfolg sind, nicht das Geld sind, was wir verdienen, sondern dass wir individuelle Persönlichkeiten sind, die darauf angelegt sind, dich zu treffen, mit dir zu telefonieren, Kontakt zu bekommen, Kommunikation zu haben und diesen tiefen Frieden in unser Leben von dir hineingesprochen zu bekommen. Und das bitte ich dich, dass du das jetzt machst, dass du durch die Reihen gehst und Menschen berührst, dass Menschen erkennen und erleben, dass sie sind, wer sie sind, im Hier, im Jetzt, geliebt für immer und ewig. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank, lieber Thorsten, für die bewegenden Worte. Gerne. Auch für das Persönliche.
Gerne, 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 gerne.
Wir haben jetzt Zeit, ein paar Minuten Question and Answer zu machen. Das heißt, Fragen, die aufgetaucht sind in der Predigt, dir zu stellen. Und du hast eine Minute Zeit.
Für alle Fragen.
Für alle Fragen.
Ich habe ja viel zu lang gesprochen jetzt, aber Zeit ist relativ.
Ja, ich muss nicht 300.000, 64.220 Termine haben. Was sagen aber die Institution, die Firmen, die Personen, die unterhaltsberechtigten Kinder dazu, wenn ich nicht zahle?
Das musst du die fragen. Also ich glaube, es geht natürlich, der finanzielle Druck ist etwas, was wir alle kennen. Aber es gibt auch irgendwann immer, wann ist genug genug, ne? Also wann ist sind die 1.800 Euro, die man netto verdient, genug? Oder musst du unbedingt 5.000 Euro verdienen oder 10 oder 20 oder 50? Nach oben hin ist ja kein Limit. Und dagegen wende ich mich, dass wir sagen, ey, stopp einfach mal und guck mal, ob du mit dem, was du hast, nicht glücklich sein kannst. Und natürlich müssen die Kinder versorgt werden. Das ist ganz klar. Und auf der anderen Seite sage ich, irgendwo auf diesem Weg dahin ist auch eine Grenze von Gesundheit und einer Krankenentwicklung. Und die müssen wir uns stellen, die Frage, ist nicht das, was ich habe, schon aller Dankbarkeit wert?
Ja, also hier gibt es ein paar sehr ähnliche Fragen. Die eine heißt, wie erreichen wir jetzt die anderen, die heute nicht deine tolle Predigt gehört haben oder auch nicht immer alles perfekt machen müssen? Wie kann ich das im Beruf umsetzen? Wie erreiche ich meinen Chef? Also ich glaube, es geht um sehr ähnliche Fragen dabei. Ich habe das jetzt gehört oder wir haben das hier alle gehört und verinnerlichen das. Aber wie lebe ich das jetzt so, dass es auch bei anderen so ankommt? Oder ja, wie mache ich meinem Chef klar, dass das mein Lebensstil ist und dass der auch erfolgreich sein kann und dass der am Ende auch dazu führt, dass Projekte fertig gemacht werden und so? Aber
Aber schau mal, Bea, wenn ich jetzt bei McDonald's arbeite, ne, und da stehen 15 Kunden, ne, und ich so, ey, chillt mal, ich mach ganz langsam, ja, hast du natürlich ein Problem, ist ganz klar. Ich sag ja nicht, dass wir in Stoßzeiten effektiv und gut arbeiten müssen, aber ich sage, dass es einen Unterschied gibt, ob wir das auf unser ganzes Leben projizieren und uns keine Zeiten der Regeneration und des Treffens mit Gott nehmen oder nicht. Und aktuelle Situation aus der Blue Box, wir brauchen tierisch Geld, wir haben glaube gerade 130.000 Euro Minus und ich kann laufen und machen und tun, was ich will, das ist zumindest meine Erfahrung. Und manchmal muss man sich aber mal eine Stunde hinsetzen und sich mal einen lebendigen Gott wenden und sagen, weißt du was, Gott, ich habe jetzt alles getan, was ich machen wollte und konnte und musste. Du musst jetzt ein Wunder tun und du musst jetzt mal darum und dich darum kümmern und das abgeben an Gott. Und dann habe ich Wunder erlebt. Ich habe wirklich Wunder erlebt. Also so krasse Geschichten erlebt. Es gibt eine Wirklichkeit über deine Arbeitswirklichkeit. Es gibt eine Wirklichkeit über deinen Boss oder deinem Chef. Und die muss ich mit einbeziehen. Das heißt nicht, dass ich unzuverlässig oder langsam werde, sondern das heißt, dass ich noch effektiver oder besser, aber ruhiger und versöhnlicher und gesünder lebe.
Die Frage geht auch in die Richtung, aber da es so viele Leute in diese Richtung gefragt haben, ist es anscheinend wirklich wichtig, darauf auch nochmal zu antworten. Eine Frau sagt, ich verstehe, dass es ausschließlich an mir liegt, meine Zeit zu nutzen und bei mir zu sein. Aber ist es doch nicht so, dass wir, das deutsche Volk, durch das Leben hetzen und bis zum Umfallen schaffen? Andere Länder, wie zum Beispiel Schweden, sind ebenfalls wirtschaftlich sehr erfolgreich, ohne sich, in Anführungsstrichen, tot zu machen. Wieso können wir das nicht?
Weil wir deutsch sind.
Ja, aber da beißt sich ja die Katze in den Schwanz, genau. Oder?
Also ich glaube, dass wir Deutschen zu dem Volk gehören. Wir sind so perfektionistisch und wir sind so, wollen immer mehr und mehr. Das sieht man allein an der Fußballnationalmannschaft. Ja. Gestern Abend 2-0 gegen Polen verloren und ja, und haben halt verloren. Meine Güte, wir sind Weltmeister, back dir ein Ei drauf. Ja. Also ist doch im Ernst, man muss das in Relation sehen. Ne? Oder es kommt immer darauf an, wie ich mein Leben bewerte, in welche Relation. Und ich glaube einfach, dass wir Deutschen da manchmal zu verkrampft sind und wir finden immer das Haar in der Suppe. Und die Wahrheit ist einfach, das Leben ist ganz cool. Das ist die Wahrheit. Und ich entscheide mich, ob ich das so sehe. Und ich entscheide, ob ich das so sehen möchte. Und das ist eine Sache, die ich einüben muss. Ich bin auch von Grund auf pessimistisch, aber ich muss Optimismus üben. Und das hat viel damit zu tun.
Kleiner Tipp von mir, deutsch sein ist auch nicht krank sein. Also man kann auch sich so ein bisschen entscheiden, wie man durchs Leben geht. Das geht so in deine genau. Richtung.
Ja, es gibt hier noch eine sehr, sehr persönliche Frage, deshalb möchte ich sie auch sehr gerne vorlesen. Hier schreibt jemand, ich bin leider ein totaler Messi und muss immer höllisch aufpassen, dass ich mir nicht die Beine breche, wenn ich vom Bett zum Laptop oder ins Bad gehe, beziehungsweise umgekehrt. Welche Tipps gibt es da für mich? Ich war auch schon bei einem Psychologen, aber das hat leider nichts geholfen.
Also das ist natürlich ein Problem, wenn jemand genau ins andere Extrem neigt. Also Messitum ist ja tatsächlich ein Ausdruck von einem inneren Ungleichgewicht. Genauso wie alles zu verplanen, ist natürlich ein bestimmtes Chaos ein Ausdruck von etwas, was seelisch nicht besonders gut ist für uns. Allein wenn die Person schon beschreibt, dass sie nicht aufpassen muss, oder aufpassen muss, dass sie nicht die Beine bricht. Dennoch, immer wieder versuchen, eine Therapeuten und Therapeutinnen zu finden, die einem helfen können. Und nur weil man beim einen war und das nicht funktioniert hat, heißt es noch lange nicht, dass es beim nächsten oder übernächsten nicht funktioniert. Als Therapeut oder in einer therapeutischen Beziehung gibt es etwas, was funktioniert und manchmal funktioniert nicht. Und da muss man so lange suchen, bis es funktioniert. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Messi wäre, das Erste, was ich machen würde, wenn ich in meine Wohnung heute gehe, ist Gott erstmal danken, dass ich so viele Sachen habe, wo ich so viel Unordnung mitmachen kann. Also auch ein bisschen Humor mal reinzulassen. Das nicht, denk bloß nicht an blauen Elefanten, denk bloß nicht an blauen Elefanten. Natürlich denkst du an blauen Elefanten. Will ich Messi sein als das Problem und ich muss das lösen und ich darf nicht. Hey, entspann dich mal, chill mal deine Basis. Danke Gott und mach die Therapie in anderen Formen weiter und lass mal ein bisschen Luft dran. Ich glaube, dass ein Mensch heiler werden kann, der das erlebt, aber dass das ganz weggeht, glaube ich nicht. Versöhn dich mit dir selbst.
Vielen Dank für die Antworten. Du bist ja heute noch danach zum Gespräch da, auch morgen Abend, Dienstag, Mittwoch. Also ihr könnt auch jederzeit Thorsten entgegengehen und das Gespräch suchen, auch das Gespräch unter vier Augen für Fragen, die ihr euch hier nicht habt getraut zu stellen. Vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Thorsten.
Danke.